Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir kommen heute zurück zu den Versen 13 und 14 im 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Mittendrin in dieser Welt, die vom Geist Babels mit seinen ungöttlichen Maßstäben und dem autonomen Streben nach Einheit durchdrungen ist, lebt die Gemeinde Jesu als eine anti-babylonische Gesamtheit aller, die in Christus sind. Grundlage ihrer Einheit ist die Wahrheit, das heißt das Evangelium vom gekreuzigten und vom auferstandenen Herrn Jesus Christus, in dem die Gnade Gottes erschienen ist. Die Gemeinde nimmt ihre Maßstäbe für ihren Glauben und für ihr dementsprechendes Verhalten einzig und allein aus Gottes Wort. Es handelt sich um eine Schar von Menschen, in der der Einzelne von vorrangiger Bedeutung ist und die Gesamtheit eine Ergänzung des Einzelnen darstellt. Hier geht der Einzelne also nicht in der Gesamtheit auf und unter, im Unterschied zur babylonischen Einheit. Man könnte es einmal so formulieren: Hier glaubt der Einzelne nicht, weil und was alle glauben, sondern alle glauben, weil und was der Einzelne glaubt. Und so beobachten wir in den Evangelien, wenn der Herr Jesus Christus eine Predigt gehalten hat und viele Menschen zusammengeströmt waren, um ihn zu hören, um das Wort Gottes zu hören, dass der Herr Jesus sich immer wieder auch um einzelne Menschen kümmerte. Und wir können ganz sicher sein, dass in solchen großen Versammlungen, Massenversammlungen, immer der Einzelne durch den Geist Gottes erleuchtet und überzeugt wurde. Es geht also Gott immer um den einzelnen Menschen, auch in der großen Masse der Menschheit, immer um den Einzelnen. Das ist typisch für das Wirken des Heiligen Geistes in jeder Versammlung. Gott spricht den Einzelnen an. Und für die Prüfung der Geister ist dies ein ganz enorm wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Dem babylonischen Einheitsgeist wird einst das Gericht Gottes treffen. Das ist sicher. Wir haben das auch in dem Geschehen beim Turmbau zu Babel gesehen. In der Einheit der Gemeinde Jesu ist jeder Einzelne bereits im Glauben an den Gekreuzigten hinsichtlich seines sündlichen und gottfeindlichen Wesens im stellvertretenden Opfertod unseres Herrn Jesus Christus gerichtet worden. Wir sind also schon gerichtet durch das, was Jesus an unserer Stelle erduldet hat. Dadurch, dass er das Gericht an unserer Stelle auf sich genommen hat, sind wir gerichtet, sind dem Gericht dann entronnen durch das, was Jesus getan hat an unserer Stelle. Diese Einheit der Gemeinde Jesu steht also nicht mehr unter dem Gericht Gottes, sondern sie hat Anteil an der Herrlichkeit Gottes, die einmal vor aller Welt offenbar sein wird. Es wird also, wenn der Herr Jesus wiederkommt, nicht nur seine Herrlichkeit offenbar werden, sondern die Herrlichkeit der Gemeinde Jesu, die zu ihm gehört, mit der er eins ist. Sie hat Anteil also an der Herrlichkeit Gottes. Das ist ganz wunderbar. Also wir sagen es noch einmal, diese babylonische Einheit, die man heute anstrebt in aller Welt, steht unter dem Gericht Gottes. Unter Gerichtsandrohung Gottes. Gemeinde Jesu steht nicht unter dem Gericht Gottes, sondern hat Anteil an der Herrlichkeit Gottes aufgrund des stellvertretenden Opfertodes unseres Herrn Jesus Christus. Zu dieser Einheit, so lesen wir hier, hat Gott Menschen erwählt, bevor er diese Welt erschaffen hat. Also es gehören Menschen dazu, die Gott schon vor der Erschaffung dieser Welt, vor Grundlegung der Welt, wie es heißt, auserwählt hat. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist. So heißt es hier. Darauf haben wir in der vergangenen Predigt auch schon Bezug genommen. Diese Auserwählten sind als Folge ihrer Erwählung zum Glauben an Christus gekommen. Sie sind in Christus. Und für sie gibt es kein Verdammungsurteil mehr. Wie Paulus sagt in Römer Kapitel 8, Vers 1, so gibt es nun kein Verdammungsurteil mehr für die, die in Christus Jesus sind, also in ihrem Stellvertreter, die an ihn glauben. Es gibt kein Verdammungsurteil mehr. Das ist wunderbar zu wissen. Nicht nur jetzt, da wir noch hier leben, sondern ganz besonders auch, wenn es dann um das Letzte geht, wenn es ums Sterben geht. Da bekommen diese Worte aus der Heiligen Schrift noch einmal eine ganz, ganz besondere Bedeutung für uns. Da ist das 8. Kapitel des Römerbriefes beispielsweise etwas Wunderbares, ein wunderbarer Trost für alle, die an Christus glauben. Kein Verdammungsurteil mehr. Wenn wir hier also die Augen schließen werden, werden wir nicht mehr in das Gericht Gottes hineinkommen, sondern wir sind jetzt schon vom geistlichen Tode zum Leben hindurchgedrungen, wie der Herr Jesus selbst gesagt hat. Wenn wir hier nun auf einige Einzelheiten hinsichtlich des Charakters und dieser Gemeinde zu sprechen kommen, dann merken wir, wie attraktiv, wie lieblich und schön diese Gesamtheit von Menschen aus allen Völkern, Rassen, Geschlechtern und Gesellschaftsschichten ist. Obwohl sie in dieser Babelswelt der Lächerlichkeit, der Geringschätzung und auch der Anfeindungen bis hin zur existenziellen Verfolgung ausgesetzt ist. Gemeinde Jesu, ein Fremdkörper in dieser Welt und doch ein wunderbares Werk Gottes, ein herrliches Werk, ein Meisterwerk Gottes. Wir sind sein Werk, so heißt es im Epheserbrief. In Christus Jesus geschaffen. Da erwähnt Petrus hier in diesen Versen zunächst einmal in seinen Abschiedsgrüßen seinen geistlichen Sohn Markus. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Markus ist wohl durch Petrus zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen. Er ist der Verfasser des Markus-Evangeliums. Und Paulus hatte diesen Markus auf seiner zweiten Missionsreise nicht mitnehmen wollen, weil er Paulus und Barnabas während der ersten Missionsreise im Stich gelassen hatte und nach Jerusalem zurückgekehrt war. Und es kam zu einer Auseinandersetzung, wir lesen das in der Apostelgeschichte, zwischen Barnabas und Paulus, die dazu führte, dass sich ihre Wege trennten. Barnabas, der Vetter des Markus, wollte ihn mitnehmen auf die zweite Missionsreise und Paulus sagte nein. Er hat uns verlassen. Während der ersten Missionsreise hat er uns im Stich gelassen als unser Gehilfe. Jetzt soll er auch nicht auf der zweiten Missionsreise mit dabei sein. Naja, und sie kamen nicht überein und da trennten sich die Wege. Fortan erfahren wir in der Apostelgeschichte nur etwas über den weiteren Weg des Apostels Paulus. Von Barnabas hören wir da nichts mehr. Später allerdings erwähnt Paulus diesen Markus positiv als seinen Mitarbeiter. Sowohl im Kolosserbrief als auch in seinem Brief an Philemon. Und möglicherweise hatten die Strenge des Paulus auf der einen Seite und die Milde des Barnabas auf der anderen Seite mit dazu beigetragen, durch Gottes Gnade, dass Markus sich inzwischen zu einem bewährten Mitarbeiter im Reiche Gottes entwickelt hatte. Und hier sehen wir, wie der Herr in seiner Gemeinde mit den Einzelnen seine Erziehungswege geht. Das ist immer das große Thema gewesen, auch in der Vergangenheit, in der Kirchengeschichte, innerhalb der Gemeinde Jesu, die Erziehungswege Gottes mit seinen Kindern. Niemand, der versagt, wird für immer abgeschrieben. Der Weg der Gnade in Buße und Glauben ist für jeden immer offen, war auch für Markus offen nach seinem Versagen auf der ersten Missionsreise. Und wo wären wir, ihr lieben Geschwister, wo wären wir, wenn unser treuer Herr und himmlischer Vater mit uns nicht immer wieder in großer Geduld und Barmherzigkeit diese Wege der Erziehung gegangen wäre. Die Erwähnung von Markus an dieser Stelle ist uns eine große Ermutigung. Wenn wir auf unseren mangelhaften Einsatz beim Bau des Reiches Gottes schauen, auf unser mangelhaftes sogenanntes Heiligungsleben, auf unser Versagen, wenn wir manches Mal nicht den Ansprüchen der Heiligen Schrift entsprechen. Wir brauchen niemals zu verzagen, niemals, es gibt niemals Grund zu verzagen. Das Blut Jesu redet lauter als all unser Versagen. Das ist eine frohe Botschaft, die wir hier diesen Grüßen des Apostels Petrus entnehmen, gerade im Blick auf seinen Sohn, geistlichen Sohn Markus. Es grüßt euch aus Babylon die Gemeinde, die mit euch auserwählt ist, und mein Sohn Markus. Und der zweite liebliche Charakterzug der Gemeinde zeigt sich in der Aufforderung des Petrus, sich untereinander mit dem Kuss der Liebe zu grüßen. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Dieser Kuss der Liebe, der offensichtlich unter den Gläubigen, wenn sie sich begegneten, üblich war, ist nicht etwa, und das ist wichtig, dass wir da eine Unterscheidung treffen, ist nicht etwa ein Ausdruck natürlich seelischer Empfindungen, vielmehr ein Ausdruck geistlicher Gemeinschaft in Christus, ein Ausdruck herzlicher Gemeinschaft in der Liebe Christi. Und dieser Brauch, sich untereinander mit einem Kuss zu begrüßen, hielt sich in der westlichen Kirche. Die Kirche wurde ja gespalten. Da gab es einen westlichen Teil, einen östlichen Teil der damaligen Kirche. Dieser Brauch, sich untereinander mit einem Kuss zu begrüßen, hielt sich in der westlichen Kirche noch bis ins 13. Jahrhundert, wie ich las. Er war ein Zeichen der inneren Verbundenheit der Brüder und Schwestern in Christus. Ein Zeichen dafür, dass einer für den anderen da war. Dass sie sich lieb hatten. Und davon abgesehen, dass dieser Kuss in unserem kulturellen Kreis nicht oder nicht mehr üblich ist, ist uns zurzeit sogar ein fester Händedruck verwehrt. Wir dürfen uns nicht einmal in dieser Zeit die Hände reichen. Umso herzlicher sollten unsere Herzen miteinander in Christi Liebe verbunden sein. Und dabei spielt das Gebet, ihr Lieben, füreinander, das Gebet füreinander eine ganz wichtige Rolle, entscheidend wichtige Rolle. Fürbitte ist Liebe im Gebet. Das wollen wir uns mal merken. Fürbitte ist Liebe im Gebet. Auch sonstige Hilfestellungen sind ja in der einen oder anderen Weise auch in unseren Tagen noch möglich. Sind auch die äußerlichen Kontaktmöglichkeiten für uns eingeschränkt, so wollen wir doch umso mehr innerlich miteinander verbunden sein als Brüder und Schwestern in Christus. Grüßt euch untereinander mit dem Kuss der Liebe. Zuletzt kommen wir zum Frieden, der eine herausragende Rolle im Leben der Gemeinde Jesu spielt. Friede sei mit euch allen, die ihr in Christus seid. Petrus wünscht also den Gläubigen den Frieden Gottes. Von diesem Frieden spricht auch der Apostel Paulus in Kapitel 4 seines Briefes an die Philipper: Sorget nichts, sondern in allen Dingen lasset eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Besser statt bewahre, heißt es, wird euch bewahren. So die wörtliche Übersetzung. Er wird euch bewahren, wenn ihr all eure Lasten, eure Sünden, eure Sorgen auf den Herrn Jesus abwälzt, wird der Friede Gottes euch bewahren. Das ist kein psychologischer Vorgang, sondern das ist ein geistlicher Vorgang. Hier wirkt der Heilige Geist den Frieden Gottes im Herzen eines Menschen, der sich auf diesem Weg des Vertrauens befindet. Also Petrus wünscht der Gemeinde den Frieden, der sie bewahren wird inmitten von notvollen Verhältnissen und Ereignissen. Und davon spricht ja dieser Brief auch zu Genüge. Auch im zweiten Petrusbrief ist davon die Rede. Immer wieder geht es auch um diese äußeren notvollen Umstände, mit denen die Gemeinde Jesu es damals besonders und auch zu allen Zeiten und auch heute zu tun hat. Es ist also der Friede Gottes in uns, durch den Heiligen Geist und durch Gottes Wort, durch den Glauben gewirkt, der uns in jeder Situation unseres Lebens in Schutzhaft nehmen will, so wörtlich das Wort für bewahren. Er nimmt uns in Schutzhaft. Wir alle wissen, das braucht man nicht zu betonen, dass wir kein problemfreies Leben führen. Im Gegenteil, jeder Einzelne von uns hat damit zu tun. Es gibt niemanden unter uns, der nicht mit irgendwelchen Problemen zu tun hat, mit irgendwelchen Nöten. Im Gegenteil. Es kommt hinzu, dass sich die geistliche Situation in unserem Lande und in unserem Volk verschlimmert hat und immer notvoller wird. Und das bedeutet für die Gemeinde Jesu Bedrängnis. Und in solchen Zeiten will der Geist Gottes uns vor Angst und Unruhe bewahren. Das ist der Wunsch des Apostels Petrus hier für die Gläubigen. Friede sei mit euch. Sie sollen bewahrt bleiben vor Unruhe, vor Angst. Der Apostel Paulus gebraucht im Kolosserbrief noch ein schönes, mutmachendes Bild, wenn er Folgendes schreibt. Kolosser Kapitel 3. Und der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Der Friede Christi, zu dem ihr auch berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Und das Wort, das Paulus hier benutzt für regiere in euren Herzen, bezeichnet einen Schiedsrichter. Oder besser gesagt, einen Preisrichter, der einem Kämpfer den Sieg zuspricht. Gottes Friede spricht uns den Sieg zu über alle notvollen Verhältnisse, die uns beunruhigen wollen. Und das betrifft auch die Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde Jesu. Und darum betont Paulus hier im Kolosserbrief die Tatsache, dass wir berufen sind zu einem Leibe. Darauf liegt hier eine entscheidende Betonung, zu einem Leibe, zu einer wunderbaren Einheit, harmonischen Einheit. Dazu sind wir von Gott her in Christus Jesus berufen. Über diese Einheit haben wir ja jetzt doch auch immer wieder gesprochen, im Unterschied zu dem babylonischen Einheitsstreben unserer Zeit, das es immer schon gegeben hat in irgendeiner Weise in dieser Welt. Wir sind als Gemeinde Jesu berufen zu einem Leibe, zu einer harmonischen Einheit in Christus Jesus. Es ist also der Friede, der diejenigen erfüllt, die in Christus sind. Wenn der Heilige Geist uns Christus vor Augen malt, der diese Welt mit ihren Nöten überwunden hat und der sich um alles kümmert, was uns betrifft, und wir in ihm durch den Glauben diese Welt überwunden haben, mit ihrer Gottfeindlichkeit und ihren Angriff auf die Gemeinde Jesu, dann werden wir nicht von den notvollen Ereignissen in unserem Leben überwunden werden. Das ist eine Tatsache. Lloyd-Jones behauptet, es gibt guten Grund zu sagen, dass alle Briefe des Neuen Testamentes dazu bestimmt waren, den ersten Christen zu helfen, die Tyrannei der Umstände zu überwinden. Ich finde, das hat er großartig formuliert, ja. Die Tyrannei der Umstände, wie leicht lassen wir uns beeindrucken von dem, was um uns herum passiert. Ja? Dann werden wir unruhig und verunsichert. Und der Friede Gottes will uns davor bewahren. Er nimmt uns in Schutzhaft. Er bewahrt uns vor der Tyrannei der Umstände, dass wir uns mehr von den Umständen her bestimmen lassen, als von dem, was Gott in Christus getan hat und was er uns in seinem Wort verheißen hat. An der Seite dieses Gebäudes, in dem wir uns jetzt hier versammeln, das unser Herr in seiner Vorsehung unter anderem auch für uns während des Krieges vor der Zerstörung bewahrt hat, steht an der Wand der Name Friedensheim. Und das ist unser Wunsch, unser Verlangen, dass unsere Gemeinde in diesem Hause eine Heimstätte des Friedens sein möge, in dem der Friede Gottes uns erfüllt, uns regiert, uns bewahrt vor der Tyrannei der Umstände, wie wir gehört haben. Und dass wir uns untereinander als Friedenskinder begegnen. Eine Heimstätte des Friedens zu sein, ist nur da möglich, wo Gottes Wort verkündigt wird. Geht es ja nicht um ein äußerliches Gebäude, sondern es geht darum, was in diesem Gebäude geschieht, in diesem Versammlungsraum hier geschieht. Wird das Evangelium verkündigt, die frohe Botschaft vom Kreuz, von der Erlösung durch das Blut Jesu, steht der Herr Jesus Christus und sein Wort im Mittelpunkt unserer Versammlungen, unserer Begegnungen, dann ist das wahrhaftig eine Heimstätte des Friedens, ein Friedensheim. Mag der Herr mehr und mehr schenken. Und so mag es auch in unseren Familien sein, ihr Lieben. Friedensheime, Rückzuggebiete, wo wir wieder neu auftanken können, wo wir erquickt werden. Weil wenn der Herr Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, steht ein Wort, das bedeutet, ich will euch Ruhe geben, da könnt ihr zur Ruhe kommen, könnt ihr ausruhen, erquickt werden. So soll es sein in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Familien. So soll es sein auch hier in der Gemeinde. Der Friede Gottes sollte die Herrschaft über uns haben, nicht Zank und Streit oder irgendwelche schlimmen Erfahrungen. So heißt es im Psalm 29, Vers 11, der Herr wird sein Volk segnen mit Frieden. Wunderbares Wort. Er wird sein Volk segnen mit Frieden. Das ist genau das, was Petrus hier den Gläubigen in der Gemeinde Jesu wünscht. Es gibt wohl kaum einen schrecklicheren Zustand als den, von dem der Psalmist gequält wurde, als er ausrief: Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Kennen wir solche Zustände? Schrecklich. Meine Seele ist aus dem Frieden vertrieben. Jemand hat einmal einen Vortrag gehalten über Depressionen und hat diesen Vortrag überschrieben mit: Wenn die Seele nicht mehr singt, wenn die Seele nicht mehr singt, wenn die Saiten der Seele, da könnte man ein anderes Bild gebrauchen, gesprungen sind. Ja. Das sind schreckliche Zustände. Und auf der anderen Seite gibt es nichts, was den Menschen glücklicher machen kann. Gibt es keinen glückseligeren Zustand der Seele als den, der uns im Psalm 4 geschrieben wird. Da wird uns geschildert, dass der Psalmist von Angst bedrückt wird, heimgesucht wird. Angst ist etwas ganz Schreckliches. Ja? Wir haben vor einiger Zeit einmal in der Bibelstunde über dieses Thema ein wenig gesprochen. Angst ist etwas ganz Schreckliches. Ja? Und der Psalmist hatte einfach Angst. Finden wir immer wieder in dem Psalm. Und dann sagt er am Ende dieses Psalms, könnt es nachlesen, Psalm 4, ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Denn du, Herr, hältst mich. Ich liege und schlafe ganz mit Frieden. Das ist nicht wunderbar, dass es das eben auch gibt? Dass der Friede Gottes unsere Herzen so erfüllt, dass alle Angst weichen muss und die Tyrannei der Umstände vorbei ist, überwunden ist. Vielleicht haben wir ja schon einmal darüber gestaunt, dass Petrus, der für den nächsten Tag seine Hinrichtung erwartete, im Gefängnis, in der Nacht zuvor seelenruhig schlief. Erstaunlich. Und das kann man nur mit dem Frieden Gottes erklären, der Petrus in Schutzhaft nahm. Ja, er saß im Gefängnis. Ja. Herodes hatte ihn dort einsperren lassen. Er wartete auf seine Hinrichtung. Trotzdem war er in der Schutzhaft des lebendigen Gottes, im Frieden Gottes. Er schlief. Gott ließ ihn durch seinen Frieden über seine schlimme Lage triumphieren. Er war und wusste sich in der Hand des Gottes, der sich dem Gideon vor Zeiten vorstellte als Yahweh Shalom, als der Herr des Friedens, völlig geborgen. Hätte mit Paulus sagen können, lesen Sie diese Stelle aus dem Römerbrief Kapitel 8, diesem herrlichen, wunderbaren Kapitel, das schönste Kapitel, so könnte man sagen, in der gesamten Bibel. Ja? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das hätte auch Petrus sagen können. In dieser Situation. Gottes Friede erfüllt uns, wenn wir die Verheißungen Gottes im Glauben erfassen. Das ist das Entscheidende. Ja? Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben, so viele tröstliche Worte gegeben, mit auf den Weg. Fürchte dich nicht, eines der bekanntesten. Ne? Fürchte dich nicht, glaube nur. Wir dürfen das im Glauben erfassen. Dann erfüllt uns der Friede Gottes, der die gesamte Existenz des Menschen umfasst und sich wohltuend auswirkt auf alle Gebiete unseres Lebens, auch auf unsere leibliche Verfassung, nicht nur auf unsere psychische Verfassung, sondern auch oftmals auf unsere leibliche Verfassung. Dieser Friede Gottes hat wunderbar heilsame Auswirkungen. Voraussetzungen für diesen Frieden des Herzens ist der Friede mit Gott. Da machen wir einen Unterschied, ja? Der Friede des Herzens, da geht es um die subjektive Erfahrung, dass ich ein Wort Gottes im Glauben erfassen kann, der Friede Gottes erfüllt mein Herz. Und der Friede mit Gott, das ist das, was Gott am Kreuz bereits längst hat geschehen lassen. Von dem Paulus in Römer Kapitel 5, Vers 1 spricht, so wir denn nun sind gerecht geworden durch den Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch welchen wir auch den Zugang haben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und dieser Friede, den Gott geschaffen hat in Christus Jesus, im Glauben, dieser Friede ist Grundlage auch dafür, dass der Friede Gottes uns in praktischen Situationen unseres Lebens erfüllen kann. Gott hat uns durch das Blut seines Sohnes mit ihm selbst versöhnt. Gott war niemals unser Feind. Ja? Feinde waren wir. Gott war immer für uns, immer. Gott musste in diesem Sinne nicht mit uns versöhnt werden, wir mussten mit ihm versöhnt werden. Und das geschah am Kreuz durch das Blut Jesu. Da hat er uns erlöst von unserer angeborenen Sündhaftigkeit und Rebellion gegen Gott, die sich dem Wort Gottes nicht unterordnen möchte. Es geht also im Evangelium nicht in erster Linie um die Stillung unserer Bedürfnisse nach Freude, nach Geborgenheit, nach Gemeinschaft. Zunächst nicht, ja? Zunächst nicht. Das wurde auch vorhin im Gebetskreis einmal im Gebet erwähnt. Die Hauptsache ist das, was Gott in Christus getan hat, dass wir jetzt versöhnt sind mit Gott, dass unsere Schuld vergeben ist. Da haben wir es auch gehört vorhin. Wer ihm traut, ist frei von Schuld. Der ist gerecht vor Gott durch das Blut Jesu, hat Vergebung seiner Sünden. Und sämtliche Wohltaten, die Gott uns zugedacht hat, hängen davon ab, dass wir mit Gott versöhnt sind durch das Blut seines Sohnes, dass unsere Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Darüber dürfen wir uns freuen, auch gleich, wenn wir das Abendmahl miteinander feiern. Und sagte der Blindgeborene zu den Pharisäern, die ihn zur Rechenschaft zogen, nachdem der Herr Jesus ihn geheilt hatte von seiner Blindheit. Gott erhört die Sünder nicht. Das heißt, dieser Jesus kann kein Sünder sein, sonst hätte er mich nicht heilen können. Sonst hätte er die Gebete dieses Mannes nicht erhören können. Gott erhört die Sünder nicht. Und Gott würde auch uns nicht erhören, wenn wir nicht gerecht wären durch das Blut Jesu. Gott schaut nicht mehr auf unsere Sündhaftigkeit, sondern er sieht uns an als solche, die, wie Petrus es hier sagt, in Christus sind. Und davon hängt alles ab. Unsere Erziehung, die Liebe zueinander, den Frieden, der Friede Gottes in allen Situationen unseres Lebens. Alle Segnungen haben ihren Ursprung in Christus, das heißt in unserem Stellvertreter. Und so wollen wir im Namen Jesu Gott dafür preisen und ihm Dank sagen, dass auch uns die Grüße und Segenswünsche aus Gottes Wort sind ja nicht, letztlich nicht die Segenswünsche und Grüße des Petrus, sind ja Grüße und Segenswünsche, die uns aus dem Wort Gottes hier zukommen. Sie gelten auch uns. Wir dürfen in dieser Gnade stehen, von der Petrus ja zuvor gesprochen hat, die rechte Gnade Gottes in Christus, und teilhaben an der Herrlichkeit der Gemeinde Jesu, unseres Herrn. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dir danken in dieser Stunde und dich preisen und loben für das Wunder deiner Gemeinde, für die Herrlichkeit deiner Gemeinde, die in Christus Jesus ist. Vater im Himmel, wir wollen dir danken für alles, was du uns schenkst, jedem Einzelnen von uns in seinem Glaubensleben, aber auch deiner Gemeinde insgesamt, auch da, wo sie Leidenswege zu gehen hat, schwere Leidenswege zu gehen hat, ist sie doch dein kostbarer Augapfel. Und wer deinen Augapfel antastet, wer den Augapfel der Gemeinde antastet, der tastet dich selbst an, Vater im Himmel. Und so sind wir unter deinem Schutz in jeder Situation unseres Lebens. Wir freuen uns an deiner Gegenwart, freuen uns an deiner Liebe zu uns, preisen dich, loben dich, danken dir. Herr, wir haben es wirklich gut bei dir. Amen.